Aber warte mal, Basti, das ist ja hell. Also das mit der Vorhaut, das finde ich jetzt schon Sanctum Prepucium.
Jesu Vorhaut. What? Die ist irgendwie unter irgendwelchen Grafschaften ist die verschenkt worden. Das habe ich mal gelesen. Ist auch ein geiles Geschenk. Weißt du, du wartest da, denkst du, so, der kommt jetzt mit einem schönen Blumenstrauß und vielleicht drei Flaschen Wein, dann kommt der da mit der Schrumpelwurst. Ja, ist doch auch komisch. Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Folge Bratwurst und Baklava. Es grüßen euch eure beiden Zirkuskünstler Özcan Kosa und Basti Bielendorfer. Ich bin gerade auf großer Tournee zurück aus dem schönen Leipzig, hatte einen wundervollen Auftritt, sitze in meinem Auto. Ötze sitzt auf seinem Mofa, fährt gerade zurück vom Saunaclub, vom großen Nudelsalatabend. Eben hat er noch sein Lied in Teresa und im Nudelsalat gehabt. Ich grüße dich. Wie geht es dir?
Hallo Basti, mein Popo tut weh und ich bin voll motiviert. Was geht bei dir, Alter?
Ey, ich habe ganz schöne Shows gehabt und ich bin jetzt auf dem Rückweg. Es sind ja nur entspannte 6 Stunden Fahrt. Wenn ihr das im Hintergrund hört, ich fahre in einem alten Opel Corsa mit so aufgemalten Wimpern. Kennst du den noch, den Opel Corsa mit den aufgemalten Wimpern? Damit mache ich ja meine Tour. Bin gerade auf dem Weg durch ganz Deutschland und wir sparen Spritz, deswegen schiebe ich die Hälfte der Strecke.
Ja, das ist doch gut, Basti. Also ich sag's mal so, jeder wie er's mag und ich kenne ehrlich gesagt, den Opel Corsa kenne ich gar nicht. Nee, sag mir jetzt gar nichts.
Kennst du nicht mehr? In den 90ern gab es einen Opel Corsa mit aufgemalten Wimpern. Und es gab mal diesen Golf, kennst du noch den Golf, der aus den verschiedenen Farben zusammengesetzt war? Golf 3, Golf 4? Also der aussah, als wenn man den so mit,
also
mit Lego-Baustein. War das VW Lupo, war kein Golf?
Ich glaube, Polo war es auch. Polo war es, glaube ich.
Polo, genau.
Der Polo war, glaube ich, bunt. Polo bunt? Ich gebe mal ein. Was ja, Mann, das war der Polo.
So viele Jahre kenne ich dich schon und ich habe dich noch nie gefragt, was war dein erstes Auto, das du geklaut hast?
Natürlich hast du mich das gefragt, Alter.
Wirklich?
Guck, da merkt man, dass ich dir nicht wichtig bin, ja. Aber
doch,
ich hatte,
du bedeutest mir alles.
Ich hatte ein Fiat Uno.
Fiat Uno?
Ja, boah, Baujahr 88.
Boah, stabil, Baujahr 88. Das waren die besten. Baujahr 88, Fiat Uno. Ja. Was hat der gekostet?
860 Mark. Ich habe den Gebrauch gekauft. Das war ein richtig geil. Das Auto hatte gar nichts. Das hat nicht mal ein Handschuhfach gehabt. Es hatte wirklich einfach gar nichts. Aber nur
nicht
so eine Ablage.
Das war zu teuer. Handschuhfach wäre zu teuer gewesen. Das konnte
wirklich,
ich nicht einbauen.
Also, es gab gar nichts an dem Auto. Es war einfach so eine Ablage. Und der hatte aber irgendwie, ich glaube, 80 oder 90 PS und dadurch, dass halt nichts drinne verbaut war, hat er schon richtig gut gezogen. War ein geiles Auto. Der hat
gezogen wie die Scheiße. Du hast ja eine Edelkarre gegönnt mit 860. Ich hatte für 500 Euro einen 1er BMW in Silber, 498.000 Kilometer auf dem Tacho. Ich habe ihn auch nur zwei Wochen gefahren, bevor ich ihn kaputt gefahren habe.
Oh,
allerdings das geilste Jugendauto, was ich je gesehen habe, von meinem Kumpel Chris gewesen. Der hatte einen Daihatsu, ich weiß nicht, Shitkiste. Ich weiß nicht mehr, wie der genau. Aber der Wagen war so klein, dass der im Parkhaus links an der Schranke vorbeifahren konnte. Es war
immer
richtig
geil.
Oh, das
waren diese ganz schmalen Daihatsus. Ja, Mann.
Ja, richtig geil. Der konnte einfach über der Schranke. Der konnte in jedes Parkhaus rein und rausfahren, ohne zu bezahlen. Richtiger Vorteil. Heute gibt es ja Kameras
Gangster,
und so,
Alter.
Aber Anfang der 2000er, richtig, wir waren richtige Gangster. Wir haben richtig, ich sag dir, wir haben das Moped heiß laufen lassen in der Shell-Tanke. Das waren Zeiten, ey.
Aber Basti, das ist also, ich hatte aber erst sehr spät ein Auto, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. Ich glaube mit 22.
Ernsthaft?
Oder so, ja. Ich hatte erst sehr spät ein eigenes Auto.
Ich will jetzt keine rassistischen Vorurteile bedienen, so wie ich das bei jeder Folge Bratwurst und Baklava tue, damit die Community mich hasst. Aber es gibt ja eigentlich nicht viel, was so in der türkischen Community höher gehalten wird als eine Karre, oder? Also Autos sind für Türken schon nicht unwichtig.
Absolut, Hitler. Ich bin auch voll und ganz deiner Meinung. Und aus dem Grund...
Nein, aber komm schon. Ich habe ja auch türkische Freunde, türkische Bekannte. Und das ist schon etwas,
was... türkische Freunde. Wo hast du türkische Freunde?
Ich war schon zweimal Pipi im türkischen Freundschaftsverein und da habe ich mich dann mal angefreundet mit denen. Da habe ich gedacht, hallo, Mehmet und Mustafa, ihr seid ja nette Jungs. Lasst uns doch mal eine Runde Kanasta zusammenspielen. Könnt ihr Ziegenkopf? Habt ihr, wir können doch auch Uno. Ich war im Gegensatz zu dir, war ich schon öfters in türkischen Freundschaftsvereinen drin, weil in Gelsenkirchen unter anderem in meinem Heimatdorf Rotthausen gab es das Café Flair, was gleichzeitig ein Freundschaftsverein war. Und da konnte man als Jugendlicher schon Bier trinken. Und da habe ich mit 14 mein erstes gezapftes Bier getrunken oder mit 12, ich weiß nicht genau. Und im hinteren Raum war ein Spielraum zur Freundschaftsvereinigung zwischen Deutschen und Türken. Eine schöne Erinnerung.
Ich wollte gerade sagen, das ist eher so ein Pokerladen gewesen, so heimlich.
Ja, natürlich. Aber das sind doch all die Dinger. Da kann mir auch keiner erzählen. Ich habe irgendwann hat mir mal einer erzählt, dass der Begriff deutsch-türkischer Freundschaftsverein nur erschaffen wurde, weil das früher mal halt reine Spielhöllen waren. Und wenn da so Weißbrote wie ich reingelatscht sind, dann gab es halt direkt Ärger. Und dann hieß es, was willst du denn hier? Du bist doch wohl beknackt. Geh mal wieder in deinen Schützenverein, Bielendorfer. Und dann hat man, um das ein wenig zu umzudeklarieren, in einen deutsch-türkischen Freundschaftsverein überführt. Ich habe immer noch vor, mal einfach in Gelsenkirchen 4, 5 davon aufzusuchen und da am Tresen mal einen Tee zu trinken. Also, mittlerweile bin ich ja in der türkischen Community angekommen. Die Leute lieben mich ja wegen dir.
Ja, absolut. Also ich glaube, es gibt kein türkisches Fest in Deutschland, wo Bastian Bielendorfer nicht auf der Gästeliste steht.
Ja, absolut. Ich kriege auch von deiner Community nur nette Nachrichten. Ich freue mich immer so. Das ist wirklich toll.
Hast du echt, jetzt mal ehrlich, kriegst du gute oder sagen die einfach nur die Kartoffel?
Nur Scheiße. Ich kriege von deinen Leuten nur Basti, du dummer Hurensohn, Basti, du Fischleck, ich ficke deine Schwester. Die ganze Zeit.
Nein.
Ich habe nicht mal eine Schwester. Aber wenn ich eine hätte, dann dürftet ihr. Aber ich habe keine. Leider,
du bist
leider,
so ein Lügner, Lan, Alter. Guck mal, wie du jetzt versuchst.
Ich bin mir sicher, meine Community, meine Julians, Jochens und Rudolfs, die schreiben auf ihrem Diddle Geschenkpapier, auf denen die noch ihre Weihnachtskarten schreiben, schreiben die an dich auch immer was. Schreiben Özcan. Ich krieg ganz oft ganz liebe Nachrichten für dich, die ich an dich weitergeben soll und so.
Echt? Aber also ich glaube, ich habe von deinen Leuten, nee, also ich habe da noch nie so Hassnachrichten bekommen.
Echt nicht?
Nee,
die schicken die auch direkt an mich.
Die schicken die auch an dich, weil die sich denken, der Türke kann nicht mal lesen wahrscheinlich.
Ach nee, von meinen Leuten. Nee, von deinen Leuten kriege ich die. Wir haben ja gar nicht deine, meine Leute. Das ist ja eine Familie, Ötze. Komm schon.
Also ich glaube schon, dass einige so zuhören und sich denken, der Türke, jetzt ist zu viel. Jetzt, nee, der Bastian muss da auch mal seine Meinung sagen.
Nee, das ist richtig.
Aber du hast vollkommen recht, diese deutsch-türkischen Kulturvereine, da wird schon oft gezockt. Also klar gibt's auch manche, wo die sich treffen, aber da spielt man schon okay oder Karten und so. Und
was
51.
ist okay?
Okay. Das
okay,
sind diese Holzablagen und dann gibt's so Chips, so eckige Chips
auf dem Tisch. Romikup heißt das bei uns, Romikup.
Was
meine Oma immer schön. Romikup. Lass uns mal Runde Romikup spielen oder Ziegenkopf.
Was ist denn Romikup, Alter?
Romikup, das hat meine Mutter auch gerne gespielt. Das ist auch mit so Holzstäben oder mit so Plastiksteinchen und dann muss man so Zahlen legen und so. Aber es wird schon, im deutsch-türkischen Freundschaftsverein wird schon um Kohle gezockt, oder?
Oh, Moruk, ich sehe es gerade. Das heißt ja echt Romikup, Lan.
Ist es das Gleiche? Ist das Romikup?
Ja, Mann, das ist okay, ja.
Okay, ja, okay. Bei uns heißt es Romikup. Wir hatten ja in unserer Jugend gab es viele so ausgedachte Kartenspiele, so Ficken oder Feuer.
Das ist richtig krass. Ich bin gerade einfach schockiert. Okay?
Okay, wirklich, aber warum heißt es okay?
Okay, ich habe... Guck mal, das ist wieder so richtig Kartoffel. Oder warum heißt es Rommi? Weißt du?
Ich glaube, weil General Rommel das gerne gespielt hat, also auf dem Weg nach Afrika.
Wenn du guckst, Rommel, österreichisches Hochdeutsch ist ein Kartenspiel für 2 bis 6 Personen. Französisch scheidende Name Rommel, der in Deutschland gebräuchlich leitend, auch davon in Frankreich heißt das Spiel Rami.
Rami. Wie heißt das eine nochmal mit den... Ah Mann, peinlich. Mit den Würfeln und den Kreisen, die man dann auf so spitze Dinger drauflegt auf einem Holzbrett. Wie heißt denn das? Oh mein Gott.
Wie?
Hier. Ja, es ist ein Holzbrett und dann hat man da drauf so eingezeichnete spitze Dinger und runde Steine und würfelt dann und legt man die dann hin und her. Und ich habe das nie
Backgammon,
verstanden.
Backgammon, Alter.
Backgammon. Ich habe da nie verstanden.
Oh mein
verstanden.
Gott, Alter. Was war denn das gerade für eine Beschreibung? Da ist ein Holzbrett.
Ja, es ist doch auch schwer zu beschreiben. Versuch mal, keine Ahnung. Es gibt Dinge, die sind schwer zu beschreiben, nun mal. Versuch mal bitte, beschreib mir bitte meinen Einsatz Curling. Einsatz Curling.
Dumm.
Ey, könntest du bitte aufhören, das Schöne. Es heißt im Deutschen ja nicht Curling, sondern, jetzt wird gelöst, ich finde das auch eines der schönsten deutschen Wörter. Eisstockschießen.
Eisstockschießen.
Das heißt, Eisstockschießen heißt es, glaube ich, im Deutschen.
Also im Deutschen ist es aber doch irgendwas mit Blitz, Krieg und Schießen. Eisstockschießen, ja, genau. Echt jetzt?
Ja, ja, Eisstockschießen.
Hä, das wusste ich gar nicht. Eisstockschießen.
Eisstockschießen. Ja, das ist, ist sehr deutsch. Sehr, sehr deutsch, das so zu nennen, glaube ich. Aber vielleicht liege ich auf, also ich glaube, es ist immer sehr ähnlich, ist sehr verwandt damit. Ich meine, da brutzelt einer einfach mit so einem Besen auf einer Eisfläche rum und dann rutscht, dann ist so Verzögerungskegeln irgendwie auf dem Eis. Das ist eine ganz komische Nummer, aber es gibt Leute, die finden das geil. Ich meine, in den letzten Jahren sind ja, guck mal, es sind Sportarten hip geworden, von denen ich nie gedacht hätte, dass die jemals ein Publikum erreichen würden. Darten gehört mittlerweile zu einem der größten Sporte der Welt. Da sitzen 5000 Besoffene in der Halle und gucken so einem dicken Typen beim Darten zu. Das konntest du früher in jeder Dorfkneipe für lau haben. Da zahlen jetzt Eintritt für.
Aber, also, Spörter, was ist das jetzt?
Wie bist du wieder am Googeln oder was? Ich weiß nicht, was Spörter ja, ist.
Nee, weil du gesagt hast, das gehört zu den Spörtern der Welt.
Sportarten.
Ach so.
Ist Sportarten.
Ja, weil du Spörter, Alter. Spörter also, habe ich noch nie gehört.
Spörter ist ja Mehrzahl von Sport. Ein Sport, mehrere Spörter. Natürlich, absolut. Ich bin ja germanistisch sehr bewandert. Ich habe diese Woche eine Schlagzeile gesehen, die mich sehr bewegt hat. Spörter. Spörter, neue Wörter, du Arschloch. Jedenfalls habe ich eine Schlagzeile gesehen, da hat jemand für 1 Euro einen Ring auf dem Flohmarkt gekauft und für 2700 Euro wiederverkauft. Und ich überlege jetzt, ob ich auch auf Flohmärkte gehe und versuche, da kleine Kostbarkeiten zu finden.
Was hat die gekauft? Ringe.
Ein Ring. Er hat einen Ring gekauft für 1 Euro und hat den für 2700 Euro wiederverkauft. Habe ich gestern gesehen als Schlagzeile.
Das waren Ohrringe, keine Ringe.
Ach, Ohrringe. Okay, ja, ist ja egal. Ja, trotzdem, 2700 Schleifen, Bruder. Das ist ja gut.
Das ist schon gut. Also ich habe, es gibt ja auch so Leute, die, keine Ahnung, irgendein Kunstwerk kaufen und am Ende ist das eine Skizze von Picasso.
Ja gut, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering dafür, ne? Aber gibt's durchaus. Das habe ich habe letztens noch gesehen. Zum Beispiel hat einer hat ein Gemälde gekauft in den USA. Ne, ist aber schon 20 Jahre her. Hat ein Gemälde gekauft, das richtig hässlich war. Das war auch nichts wert. Aber da drin, hinter dem Rahmen, war eine Originalkopie, also so eine Abschrift, aber aus dem gleichen Tag von der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Mit den Unterschriften von Benjamin Franklin und George Washington.
Nein.
Und die war dann mal entspannte 2,8 Millionen wert.
Echt jetzt?
Das ist geil. Ja, das ist geil. Oder ich habe einen anderen Typen bei Dings gesehen, bei YouTube, der kauft in so, auch auf Flohmärkten oder auch so in so Trödelläden, kauft der alte Silberware. Und Silber und Gold ist ja in den letzten Monaten so hochgegangen. Und dann kriegst das du halt geil, auch mal so krank. kriegst du so eine Suppen... Kelle oder so, kriegst du halt für 5 Euro. Und wenn du dann aber wenn das pures Silber ist, dann ist die halt 60, 70 Euro wert. Nur der Silberwert. Und dann haut er die mit so einem Hammer zu so einer Platte und bringt die zu so einem Silberhändler und macht Kohle damit. Ötze, wir könnten eigentlich als Schrottbrüder, weißt du, dass wir gemeinsam mit so einem Zingelwagen, der so eine Flöte oben drauf hat, das gab's früher im Ruhrpott, der Klüngelkerl, der fuhr so rum und sammelte so Scheiße ein. Da sehe ich uns.
So Trödeltrupp-mäßig, aber ich sag dir ehrlich, ich habe halt keine Ahnung, Alter. Weißt du, ich mag das auf dem Flohmarkt, also ich gehe sehr gerne auf den Flohmarkt, ich mag so handeln, ich liebe das. Also auch wenn es jetzt 2 Euro, na sag ich hier 1,50 und weißt du, dieses
der Türke in dir
da
will
kommt
das.
Der Kanake wieder raus, Alter. Das ist, ich liebe das. Und dann sagt er nein und dann muss ich ihn abstechen. Weißt du, das ist dieses Hin und Her, das... Das finde ich so toll, aber es macht mir wirklich Spaß und ich kenne mich aber auch nicht aus. Weißt du, manchmal gucke ich irgendwelche Trödeltrupp-Geschichten an und dann sagt er, dieses Möbelstück, das ist von Giraud Porpolon von 1840. Ey, das ist ein Megastück, das ist so und so viel wert. Und dann denke ich mir so, für mich ist es einfach ein Möbelstück.
Ich liebe Bares für Rares, bin Horsti. Wenn dann irgendeiner kommt und sagt, ja, das habe ich hier... Dann habe ich auf meinem Dachboden gefunden. Und dann kommt dieser Experte und sagt, oh, ja, da gucken Sie doch mal, was ist denn das? Und dann guckt der Experte und dann findet er die Unterschrift eines fast vergessenen Renaissance-Malers unterhalb in einer kleinen Kreidezeichnung, sagt, das, was Sie hier haben, Gisela, gut, ich habe Gisela gerade sehr unglaubwürdig nachgemacht, was Sie hier haben, Gisela, ist ein echter Retrett. Und das ist das einzig bekannte Stück. Und dann sieht man schon, wie in Giselas Augen auf einmal das Feuer auflodert. Ich glaube, wir haben schon mal die schlimmste Sache, die jemals bei Bars für Rares verkauft wurde, haben wir schon mal gesprochen. Das hat mich wochenlang verfolgt, wie man so komplett amputiert in der Rübe sein kann, das zu verkaufen. Habe ich dir erzählt?
Ach so, mit dem Kreuz. Also
mit dem Kreuz, mit Jesus, also mit einer Reliquie in einem Diamantkreuz. Digga, das vererbst du deinen Allerliebsten, aber das gibst du nicht bei Bares für Rares mit der Händlerkarte an den komischen Waldi ab, der sagt, ich biete 50 Euro. Also so bescheuert kannst du nicht sein.
Ich glaube, die haben 20.000 Euro oder so gezahlt, ja, ja. Oder 30.000,
ich weiß gar nicht mehr. 30.000 Euro, aber in Relation zu dem, was das wert war, also nur der Diamantwert von dem Ding war höher als 20-30. Plus dann nochmal Jesus Kreuzholz da drin. Da ist ja auch nicht so viel übrig wahrscheinlich. Ich meine, sehr wahrscheinlich ist es nicht das Kreuzholz von Jesus. Aber wenn das irgendwie...
Jetzt kam der Atheist wieder, der so, warte mal, ich widerspreche mir gerade selber. Der so, also eigentlich kann das ja gar nicht sein.
Ja, komm Digga, wer soll denn das nachweisen nach 2000 Jahren? Also komm schon, da kannst du ja jedes Holz reintun und... Das ist ja, das habe ich dir auch mal erzählt, es gibt ja alles an Reliquien von Jesus, das Leichentuch von Turin, es gibt sogar Jesus Vorhaut als Reliquie. Einfach die Mini-Winnie-Würstchenkette von Jesus kannst du als Vorhaut, die wurde vor irgendwie hunderten von Jahren bei den Kreuzzügen gesichert und dann ist sie Jahrzehnte lang verschwunden. Es gibt irgendwo in der Kirche, gibt es in der Kiste Jesus Vorhaut, das ist kein Witz. Du bist doch der Google-Hannes. Google mal Jesus Vorhaut, du wirst dich wundern.
Fick dich doch, Alter.
Ja, die Vorhaut des Erlösers. Kann man wahrscheinlich, wenn man ganz lieb ist, wenn man extra Eintritt zahlt, kann man die auch mal anfassen oder Küsschen geben.
Du bist so ein
oder
Bastard, Alter. Hey, du bist so ein Bastard, Alter.
Ja, komm schon. Das ist doch absurd, Jesus Vorhaut. Seien wir mal ehrlich jetzt. Das ist doch, also bei aller Anerkennung von heiligen Gütern, aber dass da irgendwie das Geschrumpel von Jesus lurch, dann auch noch aufbewahrt
hey,
wird.
Du bist so ein Wichser, Alter. Hey,
meine Frau ist sehr katholisch. Ich war mit ihr letztens in hier, wie heißt das, da Brügge. Und in Brügge ist angeblich Jesus Blut in einer Schatulle, in einem kleinen Holz, in einem kleinen Glasröhrchen. Und dann wird das rausgeholt und dann kann man da hochpilgern. Da steht da so ein Typ, der sieht wirklich original aus wie so ein Peter Brügge, der ältere Bild, also wie so ein 17. Jahrhundert Bild oder 15. Jahrhundert Bild. Und dann steht er da mit dieser kleinen Ampulle und dann segnet er einen damit so, mit Jesus Blut. Und ich habe das natürlich nicht gemacht, aber meine Frau ist da hoch und war ganz begeistert und hat sich dann 2 Tage gefühlt, als wäre sie geboostet worden. So wie Booster-Impfung.
Dann ist man danach, ist man Bloody Mary, oder?
Ja, ich weiß auch nicht, aber also auf jeden Fall ist das ganz
wichtig.
Nein,
aber das ist ja, aber warte mal, Basti, das ist ja, also das mit der Vorhaut, das finde ich jetzt schon, Sanctum Preputium.
Sanctum Preputium, ja. Jesu Vorhaut. Wo ist die jetzt? Sie war Jahrhunderte verschwunden. Die ist irgendwie unter irgendwelchen Grafschaften ist die verschenkt worden, das habe ich mal gelesen. Ist auch ein geiles Geschenk, weißt du, du wartest da, denkst so, der kommt jetzt mit einem schönen Blumenstrauß und vielleicht 3 Flaschen Wein, dann kommt der da mit der Schrumpelwurst. Ja, ist doch auch komisch. Wie packst du das denn ein? Hast du dann so ein Titel Geschenkpapier da drum und gibst das dann ab und sagst hier, das ist die Vorhaut des Erlösers, die habe ich Ihnen hier heute mitgebracht. Google, lies bitte mal vor. Wenn du schon Sanctum Reputium gefunden hast, hast du es ja offensichtlich schon gegoogelt.
Ich habe das schon wieder geschlossen. Ich war so...
Meine Güte.
Ja, Digga.
Kann man auch nicht arbeiten.
Ich fühle mich jetzt auch nicht wohl, wenn ich bei Google eingebe, Jesus Vorhaut. Weißt du?
Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass deine Browser-History wird schlimmere Sachen als die heilige Vorhaut haben.
Die heilige Vorhaut gilt als christliche Reliquie, bei der es sich um die Vorhaut Jesu von Nazareth handeln soll. Von Jesu Körper soll nach seiner Himmelfahrt nur jene Bestandteile auf Erden zurückgeblieben sein, die er zu diesem Zeitpunkt nicht mehr hatte. Im Mittelalter behaupteten mehrere Kirchen im Besitz dieser Reliquie zu sein. Okay.
Und wo ist er heute?
Kult, also auch dieses Körper, Bedeutung, warte mal, ich guck gerade, die Geschichte.
Das ist eine lange Geschichte.
Das ist echt lang, Alter.
Die ist
also,
rumgegangen wie der
Katharina
Ring von
Valois oder so. bat im Jahr 1421 ihren Mann, König Heinrich V. von England, ihr diese Reliquie zu verschaffen.
Oh, das ist aber eine schöne Bitte, ne?
Eine gute Geburt garantieren würde. Die Reliquie
wurde
in der...
Was hast du gerade, stopp, kannst du den letzten Satz nochmal vorlesen? Die Dame hat ihren Mann darum gebeten, Jesus vorher zu beschaffen, weil der süße Duft eine...
Da deren süße Duft eine gute Geburt garantieren würde.
Also, ich weiß ja nicht, also... Wir sind ja auch beide bestimmt.
Ich werde in der Hölle brennen wegen dir, Land, du Bastard, Alter. Was sind das jetzt gerade für Informationen, Mann?
Ja, ich kann nichts dafür, das ist Geschichte. Das ist im weitesten Sinne so wie Indiana Jones. Das ist der vierte Teil von Indiana Jones, der nie hätte gedreht werden dürfen. Indiana Jones und die heilige Vorhaut.
Es behaupten mehrere, dass sie das haben. Auch das Kloster Andex beansprucht im Mittelalter im Besitz der heiligen Vorhaut zu sein. Ebenso soll das Hildesheimer Marienreliquar eine solche Reliquie enthalten. Also mehrere haben, es sind mehrere Vorhauten im Umlauf.
Nein, muss man die Vorhaut einmal, nee. Wenn du die einmal zurückhaust, ist sie wieder Vorhaut. Das ist der alte Penela-Witz. Aber wenn also das Schöne ist, der süße Duft der mumifizierten Vorhaut soll zur Schwangerschaft führen. Das ist natürlich medizinisch nicht ganz haltbar.
Ja, das ist, also da würde ich jetzt auch zustimmen.
Dr. Koser stimmt heute zu.
Ja, das ist heftig. Also,
ja.
Alter, ja, also das ist mir sogar zu viel, Alter. Das ist so.
Aber ja, das ist ja nichts Schlimmes, halt du kannst ja nichts dafür, dass man das als Reliquie aufbewahrt hat.
Ja, es ist
wir
halt,
sind ja auch nur Berichterstatter, Özcan. Wir sind Berichterstatter.
Ja, wir sind ja du und ich sind das Medium. Und geben das weiter. Aber guck mal, es ist ja oft so, dass Kult vor dem Monotheismus übernommen wird. Also auch in Südamerika ist das ja zum Beispiel so. Da wurde ja das durch die Inquisition, hatten die eine Mission und haben ja auch die Leute dazu, sage ich jetzt mal,
überzeugt.
Mit leichter Gewaltanwendung überzeugt zu konvertieren.
Ja.
Und viele davon haben es ja gemacht, aber der Kult, den sie in der prämonotheistischen Zeit hatten, den haben sie beibehalten. Und ist auch im Islam so. Also es gibt viele, auch in der Türkei gibt es viele prämonotheistische Rituale.
Prämonitoristische Rituale, jetzt wird aber richtig aufgefahren.
Ja, aber nee, die man übernommen hat. Also in der Türkei gab es zum Beispiel, also vor dem Islam gab es ja in dieser Region auch viel Schamanismus und diese Sachen wurden dann übernommen.
Jetzt kommt gleich wieder das mit dem Djinn und der Laterne.
Nee, das mit dem Djinn ist ja im Koran steht das ja. Weißt du, dass es Djinns gibt, genauso wie Menschen.
Okay, das war mir nicht bewusst.
Hast du nicht gewusst? Ja, also,
habe ich nicht gewusst.
Ja, also so wie, also im Islam ist es so, so wie Gott Menschen erschaffen hat, hat er auch die Djinns erschaffen. Ich glaube aus rauchlosem Feuer. Aber man hat keinen Kontakt zueinander. Also es ist jetzt nicht so, dass ein Djinn mit Menschen reden kann. Also so etwas wie wie so ein Paralleluniversum kann man sich das vielleicht vorstellen irgendwie. Und die gibt's halt. Und die wurden auch. Und deswegen, es gibt voll viele Suren, in denen das halt auch erwähnt wird, zum Beispiel.
Suren? Was sind Suren?
Suren. Kapitel. Suren sind Kapitel des Koran.
Okay. Okay.
Also zum Beispiel, es gibt eine Sure, die heißt Ar-Rahman und da wird das auch erwähnt. Also wollt ihr beide, also welche, ich weiß nicht, ob das... Machenschaften, die über, ich wüsste jetzt nicht, wie man das übersetzt, aber im Arabischen heißt es, ich sag das jetzt hier nicht, vielleicht, das kommt so zu religiös vielleicht, aber es heißt halt so, wollt ihr beide leugnen, also welche Wunder oder welche Mächte, Machenschaften eures Herrn wollt ihr beide leugnen und mit beide meint er die Menschen und die Djinn, weißt du, also es ist an beide gerichtet.
Okay, das ist interessant.
Ja.
Meine Frau ist ja ein Ergebnis der Kreuzzüge. Ne, also nicht sie komplett, aber ihr Glaube, weil die kommt ja auch aus der Ecke und da sind die ja damals hingefahren, die Spanier, und haben gesagt, oh, wir hauen euch jetzt einen Knüppel auf den Kopf.
Mhm.
Oder ihr glaubt jetzt an den Herrn Jesu. Und dann haben die gesagt, Knüppel finden wir nicht so stabil. Jesus, tralalala. Ich bin von diesem ganzen Kreuzzug-Ding, ich finde diesen Gedanken, Leuten unter Gewalt an Drogen Gott zu bringen, einfach schon lustig. Also tragisch, hat natürlich Millionen von Menschen das Leben gekostet, ganze Ländereien versklavt und Blut vergießen und Horror. Aber im Rückblick ist doch dieser Gedanke, wir ziehen jetzt in ein anderes Land und da sind die Ungläubigen, weil die glauben nicht an den. Und den hauen wir dann so lange auf die Rübe, bis sie alle daran glauben. Und das musst du dir mal vorstellen, wie das die Welt geformt hat. Also wie der Glauben, besonders der christliche Glauben, über die Welt gekommen ist. Nämlich indem Kreuzzügler gesagt haben, wir bringen das jetzt dahin, ob die das wollen oder halt nicht. Das ist so aus heutiger Sicht ein kompletter Wahnsinn. Aber gut, das ist so, wie es damals war.
Ja, das ist halt so wie du sagst. Also damals gab es das halt in jeder Religion. Also fast jede Religion hat da, glaube ich, und wenn es nicht Religion war, dann waren es halt einfach Machtansprüche der jeweiligen Herrscher, die dann immer auf Expansion.
Ich glaube, der Buddhismus hat das nicht gemacht, deswegen sind die immer so sympathisch. Die sind nicht durch die Gegend gezogen, haben gesagt, wir kicken euch.
Nee, das haben die nicht gemacht, aber ich glaube, es gibt auch im Buddhismus Gewalt, aber, oder die hatten auch in der Geschichte auch ein paar Sachen. Aber ich würde jetzt mich zu weit aus dem Fenster lehnen und sagen, aber ich hatte das mal gelesen, dass es das gab. Ja, aber auch wenn du, weißt du, Basti, wenn du zurückguckst, jedes Land oder jede Volksgruppe war ja auf Expansion damals. Ob es jetzt die alten Griechen waren, altes Ägypten, die Osmanen, das Römische Reich, jeder oder die Chinesen waren ja genauso. Also jeder wollte expandieren.
So, ja.
Es gab immer vor, zurück, vor, zurück.
Ressourcensicherung, ne? Es wurden mehr Menschen und Ressourcen. Ja. Wurden
absolut.
Genau, aber das war dann ja unterschiedlich motiviert, entweder geografisch und politisch oder halt religiös. Und
oder religiös, geostrategisch, ja.
Ja, aber man muss sich halt vorstellen zu sagen, ey, wir fahren jetzt übers Meer nach Südamerika und wenn wir dann da Leute treffen, die da im Busch wohnen, dann hauen wir die so lange, bis sie alle Christen sind. Das ist ja wirklich, das ist ähnlich ja in Afrika auch passiert. Und deswegen bin ich, glaube ich, auch einer der Gründe, warum ich Atheist bin, weil ich das, was damit verbunden ist, ich weiß, dass viele Menschen aus dem Glauben Kraft schöpfen und ich habe großen Respekt davor. Ich kann das so nicht empfinden, aber ich komme ja aus einer religiösen Familie. Meine Großeltern waren tief religiös, aber ich habe da nie Zugang zu gefunden. Und das ist bis heute was, mit dem ich sehr ringe. Wobei ich Menschen, die sehr gläubig sind, zum Beispiel beneide. Also ich habe vorhin...
Inwiefern?
Sogar noch ich habe vorhin ein Video gesehen von Leon Winscheid. Der hat einen... Ihr kennt ja, ne, Leon? Und Leon hat einen sterbenden Mann begleitet. Der war 91 Jahre alt, könnt ihr, glaube ich, auf dem Instagram-Profil sehen. Und halt ein alter Mann, der lag in einem Krankenhausbett und war, glaube ich, schon im Sterbensprozess. Also es gibt ja, wenn du so alt bist und dein Körper dann... Also du stirbst so gesehen an Altersschwäche, multiplem Organversagen, dann gibt es ja so einen Zeitraum, in dem das passiert. Ne? Die brechen ja nicht einfach zusammen, sondern über ein paar Tage verringern sich halt die Vitalfunktionen und irgendwann stirbt man. Und der war noch bei vollem Bewusstsein, der war auch noch nicht dement oder so, sondern völlig da geistig. Und der sagte dann, das war ziemlich berührend, so ich fand auch, wie Winscher damit umgegangen ist, fand ich klasse, so, weil er das nicht tränendrüsig gemacht hat, sondern gesagt hat, was fühlen Sie denn jetzt, wo Sie sterben müssen? Fühlen Sie Trauer oder so? Und dann sagt er, traurig bin ich nicht. Ich bin traurig, dass ich meine Frau zurücklassen muss nach so langer Zeit. Aber ich bin auch gespannt. Okay. Ja, und das fand ich rührend, weil das natürlich auch mein Gedanke wäre, wenn ich jetzt sterben müsste. Und das ändert sich ja nicht über dein Leben, wenn du eine lange Beziehung hast. Und das ist natürlich, du lässt Menschen zurück.
Und Schulden.
Wahrscheinlich. Ja, voll schön, natürlich, wenn die dann rauskriegt, dass du in der Spielhunde 60.000 offen hast. Dass du in der Spielhunde 60.000 am Book of Ra offen hast, dann ist natürlich Stimmung im Puff, aber du bist schon raus. Nein, und dann sagte der halt so, ja, und dann sagte Leon zu ihm, wie stellen Sie sich das denn vor jetzt? Und dann sagte er, ich weiß es nicht, aber ich bin schon interessiert daran, was jetzt kommt auf der anderen Seite. Also in was für eine Welt ich da jetzt gehe. Und das fand ich besonders berührend, weil ich daran nicht glaube. Ich glaube gar nicht daran. Und ich wünschte, ich könnte das. Weil was für ein wahnsinnig tröstender Gedanke ist denn das, dass du also erstmal ist es doch schön, ein Leben von, der Mann wirkte mit sich im Reinen, ein Leben von 91 Jahren gehabt zu haben, in dem man viel erlebt hat, in dem man offensichtlich eine lange Partnerschaft hatte, vielleicht auch Kinder. Wenn der 91 ist, hat er ja sogar einen Weltkrieg miterlebt und so. Also auch schlimme Dinge. Und dann zu sagen, ich bin gespannt, was jetzt kommt. Das finde ich unglaublich beruhigend und schön. Meine Großmutter hatte das auch, die ist auch mit 90 gestorben. Und ich weiß genau, ob ich jetzt heute, morgen oder in 50 Jahren gehe, ich werde das nie haben. Das ist in mir nicht angelegt. Ich werde nicht denken, wenn ich da liege, ich mache jetzt die Augen zu und dann kommt was. Sondern in meinem Kopf, weil ich so rational bin und weil mir Glaube leider komplett fern liegt, ist einfach in dem Moment, wo es vorbei ist, ist es für immer vorbei. Und deswegen beneide ich Menschen, die so einen tiefen Glauben haben. Und nicht nur deswegen, aber weil das einfach wahnsinnig tröstend sein muss, wenn man diesen Glauben hat an Himmel oder an Leben danach und all diese Dinge.
Oh, und Hölle.
Hölle auch, klar. Das ist Hölle ja einer der großen Motivatoren des Christentums, dass man den Leuten sagt, wenn du das machst, kommst du in die Hölle.
Ja. Ja, ich glaube, ich weiß es nicht. So wie du, klar, es ist ja schon im Wort Glaube. Entweder du glaubst dran oder du glaubst nicht dran.
Was glaubst du denn?
Und, ja, also nach meinem Glauben ist halt, also so wie ich glaube, ist halt, Himmel und Hölle. Einfach.
Ja, ist das, ist Himmel und Hölle so im Islam enthalten, Hölle?
Ja, der Islam ist ja der einzige Unterschied. Das Islam zum Christentum ist ja nur der Prophet Mohammed. Friede und Segen sei mit ihm. Also sonst gibt's ja keinen Unterschied. Also die gesamten Propheten, alles, was auch im Christentum überliefert worden ist, also die gesamten Propheten, also ob es jetzt Abraham ist, Moses ist, Noah ist, die gesamte Geschichte auch mit Jakob, und also wirklich alles, auch die Geburt Jesus Christus. Jesus ist der erlösende Prophet im Islam. Also nach dem islamischen Glauben wird Jesus uns beim jüngsten Gericht erlösen.
Okay.
Weißt du?
Also, und was ist Mohammed? Ist wirklich eine doofe Frage, weil ich weiß es wirklich nicht. Das mache ich jetzt nicht aus irgendeinem...
Nee. Ach, Quatsch, aber
was
nein,
ist ich... dann Mohammeds Rolle? Ich weiß es nicht.
Mohammed ist so gesehen das Siegel... Der Siegel der Religionen, einfach der letzte Prophet, der letzte gesandte Prophet. Und das ist ja aber auch genauso mit dem Judentum und dem Christentum. Also die Juden erkennen ja Jesus nicht an und sagen, Jesus ist kein Prophet. Und aber die Christen glauben ja auch an die gleichen, an Abraham, an Moses, die Schöpfungsgeschichte etc. Weißt du, das ist sicher alles... Entweder ist das deckungsgleich oder sehr ähnlich.
Aber eigentlich verrückt, dass es dann solche Jahrhunderte, jahrtausendlangen Kämpfe und Missverständnisse und Streits und Kriege gibt, wenn es sich doch so ähnlich ist, oder?
Ja, absolut. Absolut. Ich verstehe es auch nicht. Und ich verstehe aber auch nicht, warum man, und das meine ich wirklich so, warum man einfach nicht die Menschen an das glauben lassen kann, was sie wollen. Das ist das, was nicht in meinen Kopf geht. Weißt du, so mit Zwang und Druck und Gewalt oder sonst irgendwas. Oder
ja,
halt
da haben wir
Kriege.
In den Kreuzzügen schon drüber gesprochen. Ne? Da hat man auch sich gefragt, woran wollen die Leute denn glauben?
Ja, und das ist halt für mich auch nicht nachvollziehbar. Ich weiß es nicht. Und auf der einen Seite musst du ja auch überlegen, es gibt ja immer die Religion und dann gibt es ja den Menschen. Weißt du? Und ist die Religion das, was wirklich überliefert worden ist und das, was dann gelebt wird? Das wie mit Gesetzen. Weißt du? Wir haben das Grundgesetz, aber wie wird's denn gelebt? Einige halten sich an die Gesetze, die meisten halten sich an die Gesetze und dann gibt's halt die Leute, die sich nicht an die Gesetze halten. Ist jetzt vielleicht ein dummer Vergleich. Ich weiß, der Vergleich hinkt, weil das eine ist halt... hat ja nichts mit Spiritualität zu tun, aber so kann man sich das vielleicht auch vorstellen, weil die Gesetze in Deutschland, in Frankreich oder USA sind ja auch unterschiedlich und die Amerikaner sind davon überzeugt, dass ihr Gesetzessystem das Beste ist auf der Welt. Und wir Europäer sagen ja auch, unser Gesetzsystem ist das Beste, ist sensationell. Also da muss man nichts ändern, genauso wie wir es uns vorgestellt haben. Und so ist es auch. Was ich sehr interessant fand, ich habe letztens auch gegoogelt, also so diese Regierungsform der Demokratie, wie viele Länder das überhaupt sind in Deutschland, auf der Welt, Entschuldigung. Und das sind wirklich nicht viele.
Wie viele Länder auf der Welt Demokratie hatten? Nicht viele, nee.
Ja.
Ich weiß nicht, wie viele. Es gibt 192 so Länder und ich glaube, sag mal 50, 60 höchstens.
Das war wirklich, ja genau, so eine ganz, ich hatte das wirklich gecheckt, lupenreine Demokratien.
Lupenrein ist natürlich auch immer eine schwere Formulierung, ne?
Ja,
ist aber Russland eine Demokratie, weil die Wahlen abhalten, weiß ich nicht.
Du wirst dich jetzt wundern, Digga, nicht mal Deutschland war da gelistet.
Was?
Ja.
Wie?
Und,
sind wir keine Demokratie? Habe ich was verpasst?
Doch, aber... guck mal, was heißt lupenreine Demokratie? Der Begriff kommt aus dem Democracy Index und Kriterien sind freie, faire Wahlen, echte Gewaltenteilung, unabhängige Gerichte, Presse- und Meinungsfreiheit, funktionierende Kontrolle der Macht und politische Beteiligung der Bevölkerung.
Hätte ich jetzt aber für Deutschland ehrlich gesagt schon alles an Haken dran gemacht, oder nicht?
Ja, hätte ich auch, aber die sagen, dass zum Beispiel so Länder wie Norwegen, Island, Schweden, Neuseeland, Kanada. In Deutschland war das Problem, glaube ich, dass das Vertrauen der Menschen, erstmal die Beteiligung und das Vertrauen der Menschen gegenüber der Politik gesunken ist. Und deswegen ist das nicht mehr eine
lupenreine Demokratie.
Wobei und das sind die Formulierung nur circa,
lupenrein ja eigentlich fast schon absurd ist. Irgendwie ein
bisschen. Genau, aber es sind circa 25 Länder weltweit.
Krass.
Die eine lupenreine Demokratie. Und dann gibt es halt unvollständige Demokratie.
Ja, 94.
Aber mit klaren Schwächen. Deutschland, USA, Frankreich, Italien, Spanien, Japan, Indien, Brasilien.
Okay.
Und Demokratie ist vorhanden. Aber nicht lupenrein. Und dann gibt es eine Hybridregime. Türkei, Ungarn, Serbien, Mexiko, Philippinen, Tunesien, Pakistan. Also so ist das aufgelistet. Und dann noch autoritäre Staaten. Das ist Russland, China, Iran, Saudi-Arabien,
Russland wird als autoritärer Staat betrachtet in der Auflistung?
Eigentlich
ist es eine... Weil die machen ja Wahlen, ne?
Ja, ja, es ist aber
Sie gewinnen nur, es wird immer nur der gleiche lupenreine Autorität. Also es wird, ihr dürft wählen, es gibt aber leider nur eine Wahlmöglichkeit. Das ist natürlich, wenn ihr die gewählt habt, ist gut. Wenn ihr die nicht gewählt habt, machen wir für euch das Kreuz. Stabile Demokratie.
Ja, und das fand ich so lustig.
Das ist ein bisschen, Nordkorea ist auch immer lustig. Ich glaube, Nordkorea hat ja auch zwischendurch mal...
Haben die auch Wahlen?
Ich weiß nicht, ob die Wahlen haben. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das ist selbst Kim Jong-un zu doof, da Wahlen anzusetzen, weil ich meine, du kannst ja nicht mal scheißen gehen, ohne dass du zweimal hinknicksen musst vor seinem Foto. Dementsprechend, glaube ich, also Wahlen in Nordkorea wären wirklich eine skurrile Nummer. Stell dir mal vor, du bist der Typ, der sich auf die andere Seite, also der die Oppositionspartei vertritt. Oder da wirst du doch dein Leben nicht mehr glücklich.
Da wirst du doch, Digga, wenn du falsch weinst, wirst du ja erschossen.
Ja,
das war ja irgendwie bei einer Beerdigung. Aber jetzt nochmal, um jetzt nochmal zurückzukommen auf die Geschichte mit den Religionen, also weil ich ja diesen Vergleich gemacht habe mit den mit der Politik, dass man sagt, unsere Politik oder unsere Gesetzgebung ist die richtige. So ist halt auch bei Religionen. Aber Digga, am Ende soll doch jeder dran glauben. Ich weiß, wir ziehen uns ja oft auf mit diesen Sachen, aber ich glaube, der Tod ist wirklich so ein Punkt, an dem viele Menschen, und da hatte ich mal mit einem Arzt gesprochen, der auch in einem Hospiz arbeitet, und der hat sehr viele ältere Menschen begleitet an ihren letzten Tagen, so wie du es gerade auch von Leon beschrieben hattest. Und der hat gemeint, die Menschen, welche gläubig waren, denen fiel der Tod, also die Angst vorm Tod war da viel geringer als bei den Menschen, die keinen Glauben hatten.
Meine Oma hat original gesagt, Augen zumachen und Augen im Himmel wieder aufmachen. Das war ihre Vorstellung. Und wie tröstlich ist denn das? Also wie super wäre das, wenn ich das glauben könnte? Natürlich ist es viel, viel tröstlicher und natürlich ist es viel, du kommst viel besser damit klar. wenn ich jetzt hier, wenn das Auto gleich gegen die Mauer ballert, weil mein Fahrer eingepennt ist, was er nicht tun wird, weil er ist ein stabiler Bursche, und ich liege hier in der brennenden Karre, dann würde ich nur denken, scheiße, jetzt ist vorbei. Ich würde nicht denken, gleich geht hier, gleich steht da Petrus und sagt, Bielendorfer, du warst zwar ein bisschen nervig und hast ein bisschen Quatsch erzählt zwischendurch, aber eigentlich bist du ein stabiler Bursche, komm rein jetzt hier. Das glaube ich halt nicht. Und natürlich, deswegen sage ich ja, ich bewundere und beneide Menschen, die das haben. Aber du sagtest eben, du glaubst auch an Himmel und Hölle. Also du jetzt, Özcan Kosa.
Also Himmel und Hölle, ja genau, im Islam gibt's ja, also jetzt, Stand jetzt, gibt's noch gar nicht Himmel und Hölle.
Wie Stand jetzt?
Ja, also du kommst jetzt nicht in den Himmel und du kommst jetzt auch nicht in die Hölle, wenn du stirbst. Es ist, weil das jüngste Gericht ist noch nicht da. Weißt du?
Ach, scheiße.
Und erst
musst
wenn
du noch
das
warten,
jüngste Gericht.
So wie beim Amtsgericht.
Genau, die müssen dann noch warten. Und erst wenn das jüngste Gericht passiert, also dieser Apokalypse, wo das Gute gegen das Böse kämpft. Und also nach islamischem Glauben wird der Dajjal kommen und alle werden ihm folgen. Er wird sagen, ich bin der Erlöser, ich werde euch alle befreien. Und man sagt, er hat irgendwie ein Auge oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und alle werden ihm folgen und sagen, er ist der Erlöser, oder sehr viele werden ihm folgen. Und dann wird Jesus wieder auf die Erde kommen und ihn dann halt besiegen, so gesehen. Und genau, und das ist dann das jüngste Gericht. Aber da sagt man halt auch bei diesem Ende der Menschheit, ist es halt so, es wird so ein lautes Geräusch kommen, dass alle durchdrehen werden. Keiner wird den anderen kennen. Die Mutter wird nicht mehr ihren Sohn kennen. Weißt du, weil man ja immer sagt, und jeder ist nur noch für sich selber verantwortlich. Also du bist für all deine Sünden, all deine Taten verantwortlich. Weißt du, was du getan hast. Und im Kern ist ja auch das Wichtigste, dass du erstmal ein guter Mensch bist. Weißt du? Das ist,
würdest du das von dir sagen?
Nein.
Nein?
Ehrlich gesagt nicht, nee. Also ich sag auch immer voll vielen Leuten, auch wenn ich irgendwo bin und dann sagen sie, ja, hier für die, weißt du, bei irgendeiner Veranstaltung, ja, du bist da ein Vorbild für die Kinder, und ich sag, hey, es gibt auf der Welt viele Menschen, die bessere Vorbilder sind. Bro, ich bin ein Mensch, Alter. Ich hab so viele Schwächen, ich hab so viele Arten an mir, die ich glaube ich nicht als gut einschätzen würde, weißt du, auch wie ich mich selber unter Kontrolle habe oder so, oder weißt du, ich hatte ja auch mal, hast ja mitbekommen damals, ob es jetzt der Taxifahrer ist oder so, weißt du, dass man sich streitet mit Leuten und ich komme nach Hause.
Das macht einen
und,
ja nicht zu einem schlechten Menschen.
Ja, doch schon, mich schon, Digga. Mich schon, weißt du, mich hat das, Bro, ich komme dann nach Hause und denke mir, was hast du gemacht? Warum hast du jetzt dich mit dem gestritten? Also, ich versuche, ein guter Mensch zu sein. Ich versuche, meinen Nachbarn, meinen Mitmenschen, ist übrigens auch zum Beispiel eine wichtige Sache im Islam, deine Nachbarn. Sorry, Leute, wenn ihr das jetzt hört, dass ihr jetzt denkt, ich mache jetzt hier Werbung, dass jeder konvertieren soll. Aber es sind einfach Fakten. Ja, so habe ich es gelernt. Wenn es zum Beispiel deinem Nachbarn nicht gut geht, weißt du, und du weißt zum Beispiel, er hat nichts zu essen oder nichts Warmes zum Anziehen, und du kümmerst dich nicht um ihn, dann bist du kein Moslem. Dann bist du nicht einer von uns. Weißt du?
Okay,
also so wichtig.
Also
und es ist egal, ob dein Nachbar jetzt Christ, Jude, Atheist oder sonst was ist. Genau, kümmere dich um deine Mitmenschen, die dir am nächsten sind. Weißt du?
Aber vielleicht und, ist genau das Indiz des guten Menschen, dass du versuchst, einer zu sein.
Ja, Bro, aber du weißt doch selber, dann kommst du halt nach Hause, willst ein guter Mensch sein. Und dann machst du auf einmal, drückst einmal auf X und dann kommt halt im Internetverlauf Hamster.
Weißt und dann du? Merkst du wieder, ei, ja. Und da kam der Teufel.
Und dann kam der Teufel, Bro. Und das ist halt so, das ist halt, ja, ich versuche natürlich ein guter Vater, ein guter Mitmensch oder ein guter Freund, ein guter Partner zu sein, aber...
Und das funktioniert, halt, solange niemand deine Browser-History liest.
Genau, und das, solange es keiner mitbekommt, was ich am Ende dann mir angucke mit GIF. Nein, Bro, aber weißt du, und dann, ich habe mich letztens auch im Zug gezofft mit jemandem. Ich weiß gar nicht, es war irgendwie so dumm und dann wollte ich
schon
rein.
Schon wieder?
Und dann,
du hattest doch schon mal Stress mit einem Bahnbegleiter.
Es war jetzt keine Schlägerei oder so, Bro, aber das war halt so, weißt du, ich... ich wollte irgendwie rein, dann ist der von hinten und hat mich dann noch so ein bisschen gestoßen, habe ich den auch angepöbelt, habe gemeint so, Alter, geht's noch so? Wir wollen doch alle rein, ist doch cool, du kommst jetzt vor, und habe ich auch gemeint, halt's Maul, weißt du, weil der mich dann voll angekotzt hat. Und dann bin ich rein, aber da habe ich mir auch gedacht, warum? Atme doch tief durch, lächle einmal, lauf doch rein, halt deine Fresse, Özcan, weißt du? Aber ich weiß es nicht, Alter. Das sind halt
du
so.
Du bist halt ein heißblütiger Südländer, so ist es halt.
Glaubst du, das liegt daran? Und oder wie man in Deutschland sagt, ein scheiß Ausländer.
Nein, aber ja, du bist ja jemand mit unterdrückter Wut. Du kannst ja das lange nicht reinfressen und da explodierst du wie so eine Wasserstoffbombe. Und in so Stresssituationen oder so, da geht's dann halt schneller bei dir. Bei mir kann das auch passieren, aber es ist relativ selten, dass ich die Kontrolle verliere vor Wut. Aber das ist allen Menschen gegeben. Das macht dich noch nicht zu einem schlechten Mensch.
Ja,
der Browserverlauf
würdest du denken,
aber diese Reaktion nicht.
Aber was würdest du jetzt über dich sagen? Also würdest du von dir behaupten, dass du ein guter Mensch bist?
Ich würde das genauso sagen wie du, ehrlich gesagt. Also ich versuche es. Ich versuche mir selber in den Spiegel in die Augen gucken zu können. Also ich versuche Menschen nicht zu betrügen, zu hintergehen, zu belügen. Ich versuche fair zu sein gegenüber anderen und auch zu sehen, wenn ich was selber falsch mache. Ich glaube, das sind die Dinge, wo man versucht, ein guter Mensch. Und ich versuche großzügiger zu anderen zu sein, als ich zu mir selber bin. Und das würde ich sagen, bin ich schon. Also das kann ich ganz gut, weil ich ziemlich kniepig bin, wenn es um mich selbst geht. Also ich gucke immer erstmal, wie es anderen geht. Und trotzdem habe ich natürlich auch eine Unmenge an Fehlern. Aber wenn ich jetzt so eine Bilanz drunter ziehen müsste, also wenn ich jetzt wirklich bei Petrus stehen würde, würden mir relativ wenig ganz schlimme Sachen einfallen, die ich getan habe. Also wo man wirklich sagt, das ist verabscheuungswürdig. Ja, ich habe mit einer rumgeklutscht, der ein Freund auf der gleichen Party war und der hat mir dann ins Waschbecken geschissen. Das war vielleicht nicht mein höchster Höhepunkt.
Der
aber
hat in dein Waschbecken geschissen.
Der hat in mein Waschbecken geschissen.
Weil du seine Freundin mit da rumgeknutscht hast.
Ja, also das war so ein bisschen unoft zwischen denen und da habe ich ein bisschen mit der geäugelt und das war in meiner allerersten eigenen Wohnung. Ich hatte so ein Dachfenster.
Wie heißt denn der Typ?
Das sag ich nicht.
Ja, sag doch, Murdoch, der kann seine Freundin gern vorbeibringen. Mir kann er auch ins Waschbecken scheißen.
Und dann saß ich oben auf dem Dach und hab mit der geknutscht, hab durchs Dachfenster gesehen, wie der in mein Badezimmer gegangen ist und mir in mein Waschbecken geschissen hat.
Nein, Alter, und der dann arme Mann, du bist so ein Bastardland.
Ja, siehst du, ich hab dir gesagt, auch ich war 17 Jahre alt, mein Gott, es ist schon lange her.
Aber hast du, als du mit der rumgeknutscht hast, hast du so einen Halbständer bekommen?
Ich glaube schon.
Kennst du das noch, wenn man so geknutscht hat und so, scheiße.
Nee, aber ich kenne noch, wenn man im Sportunterricht nicht aus dem Schwimmbad rauskam. Das kennst du doch auch noch. Oder wenn man das erste Mal stabile Brüste gesehen hat, so mit 14, 15, dann konnte man nicht mehr aus dem Schwimmerbecken raus, weil man die absolute Mörderlatte hatte.
Wenn mir das passiert ist, habe ich mich auf den Rücken gelegt im Wasser und dann habe ich U96 gespielt. Das U-Boot.
Der Dreiecksbadehose ging mal, dein Barometer ging mal hoch und runter.
Ist das Treibholz? Nein, was kann das sein?
Warte mal, da fällt mir übrigens gerade was ein. Hast du nicht letztens als Ersatz für Sträter die zweite Stimme beim Turmspringen gemacht?
Ja.
Du warst beim ProSieben-Turmspringen und ich wollte mir das angucken und du hast jetzt ja nichts gesagt. In dem Clip, den ich gesehen habe, hat man nur, da warst du gar nicht reingeschnitten. Was hast du denn da erzählt?
Wie?
Ja, war das gut oder wie hat es angefühlt? Wie war das große ProSieben-Turmspringen?
Wir waren ja live. Ich saß, Ron war da, dann Sebastian und ich.
Ron Ringgut.
Genau, Ron Ringgut, Sebastian Puffpaff und ich und wir saßen nebeneinander. Sebastian und ich haben dann mitkommentiert. Und immer wieder auf die Knöpfe halt gedrückt. Es war lustig. Du weißt doch, ich kann mir so schlecht Namen merken. Nur damit ich es mal zusammenfassen kann, ich war mehr als begeistert, weil keiner hat richtig abgekackt, Alter. Die waren echt alle gut. Also es gab nicht so diesen Rückenplatscher und abgekackt, ich schaff's nicht. Also die waren echt
und
alle gut.
Und teilweise auch von 10 Metern, ne?
7,5 haben die das, glaube ich, gemacht. Ich glaube.
Okay, am Ende gewinnt doch sowieso mal Florian Hambüchen oder Philipp Boy, oder?
Ja, Florian Hambüchen.
Florian Hambüchen?
Hat, der hat Einzel hatte er gewonnen und beim Doppel, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, ey, aber die waren so gut. Und die Jungs, die, warte mal, ich google die mal ganz kurz.
Also Florian Hambüchen hatte ich mal, Fabian Hambüchen hatte ich mal in der Show und da ist der im Handstand rückwärts eine Treppe runtergelaufen. Das sind so Momente, wo dir klar wird, dass Gott dich nicht mag. Ich kann noch nicht mal vorwärts mit den Füßen eine Treppe runterlaufen.
Ja, der war geisteskrank, Digga. Der hat eine dreifache Schraube mit zweifachem Rückwärtssalto gehockt, gesprungen und Köpfer.
Also, und auf dem Weg ist er noch, auf dem Weg nach unten ist er noch im McDrive vorbeigeflogen, hat sich McSunday geholt.
Ja, das war Wahnsinn. Also Synchronspringen hat Steffen Groth und Peter Hoff, die haben gewonnen. Und die waren auch richtig gut.
Das ist ein bisschen peinlich, ich kenne die gar nicht. Wer sind das? Reality Stars, Influencer?
Ich glaube, ja, die sind auch in der Medienbranche. Ich glaube, Moderatoren, die sind Moderatoren.
Toll.
Und aber ey, Digga, die sind auch...
Witz, aber ich meine jetzt, nachdem du das moderiert hast, diesmal mitmoderiert, dann wäre es natürlich jetzt an der Zeit, dass Bratwurst und Backwaren nächstes Jahr mal einen Simultansprung macht, du und ich.
Digga, auf Synchron. Gar keinen Fall. Auf gar, ey, Thorsten Legert hat sich das Trommelfeld zerrissen.
Hat sich ein Ei abgerissen. Nee, Thorsten Legert hat sich ein Ei abgerissen, ja, vor 4 Jahren.
Ich weiß, aber...
Und der war jetzt wieder da, ne? Der gibt auch gar nicht auf.
Der war wieder da und hat sein Trommelfell zerrissen. Und es hat geblutet.
Aber was ist denn mit Thorsten Legert? Ist der zerbrechlich oder ist das so gefährlich?
Nee, Bro, also er war ja nicht, also das ist ja etwas, was halt passieren kann, wenn du da...
Das stimmt übrigens, René Caselli hat sich vor 2 Jahren, 3 Jahren, weiß ich noch, hat er sich auch beide Trommelfälle durchgejagt auf den 10 Meter. Beide. Und dann blutete der aus beiden Ohren. Der konnte ein paar Wochen lang nicht mehr arbeiten, weil der lebt ja von seinem Gleichgewichtssinn. Das ist ja wirklich schlecht.
Ja, natürlich.
Weil bei mir würde es ja keiner merken, wenn ich aus dem Ohr blute und keinen Gleichgewichtssinn habe. Das ist ja eigentlich Zustand von immer. Aber bei René Caselli, wenn der nicht einen Rückwärtssalto auf dem Pferd mehr hinkriegt beim Reiten, dann sind die Leute enttäuscht.
Ja, und, wenn du, alter Morduk, was der macht, der auf diesem Todesrad.
Hast du das gesehen, Digga?
Ja, Mann, Digga, ist, irgendwie also, 12 Meter Höhe, wie, fünffache ist, Rückwärtssalto.
Der hat sie nicht mehr alle. Also ich kenne ihn ja schon lange und der ist wirklich ein ganz lieber Kerl. Und der hat sie nicht alle. Da muss ich mal, wenn ich der Versicherer von dem wäre, wenn ich bei der Provinzial wäre, ne, ich wäre Herr Kaiser von der Provinzial, würde ich da hinfahren, würde dem persönlich zweimal in den Sack treten, bis der ein Ei weniger hat wie Thorsten Legert. Weil das ist wirklich, ihr könnt euch das mal angucken, auf Caselli's Profil ist er, glaube ich, bei Instagram direkt die erste Story, die angepinnt ist. Der ist im Zirkus Flickflack in so einem drehenden, es gibt ja dieses, das ist so, sind so zwei große, sich selbst drehende Räder, die an einem langen Arm verbunden sind, die so 10 Meter lange Arm. Und dann, der geht dann irgendwie 15, 20 Meter hoch und auf diesem Rad läuft er wie auf einem Hamsterrad außen, läuft er drauf und macht dann während sich das dreht, also während sich das in der Luft dreht, um sich selbst, macht er da drauf einen Rückwärtssalto und landet da drauf. Und in der Bewegung.
Oder eine Schraube. Einfach eine Schraube oder Seilspringen und ganz verrückte Sachen, Alter.
Und wenn, wenn der da abrutscht aus 15 Meter, der ist nicht mal gesichert, ne? Dann fällt der einfach lose auf den Boden.
Da ist ja auch
also
kein
ich
Netz,
ich habe ihm auch geschrieben,
Digga,
als ich das gesehen habe. Nee, ich habe ihm, als er gemacht hat, habe ich ihm geschrieben, du hast sie nicht mehr alle. Also wirklich nicht. Es muss auch mal eine Grenze geben, so.
Wir zwei Opfer bei Schlag den Star. Aber wenn wir mit Ringen werfen, wenn das an unser Gesicht kommt, ist das gefährlich. Einfach so richtige Opfer, Alter.
Alter, du hast
einfach
dir,
richtige
du hast dir
Opfer.
Beim Rückwärtssturz von normaler einfach, Laufhöhe hast du dir einen Wirbel rausgehauen. Also ich mein,
einfach richtig hängen geblieben, Alter. Aber wie du schon sagst, evolutionäre Auslese. Wir zwei wären...
Sind dafür nicht gemacht,
Digga. Digga, wären wir vor 300 Jahren oder 500 Jahren, wir wären beide einfach schon mit 16 gestorben. Einfach so.
16 Monaten, Alter. Ich hätte gar nicht. Einfach, die erste einfach, Grippe, weg bin ich. Mich hätten sie direkt in der Emscher geworfen.
Morduk,
wäre aus der Mutter
mal,
raus in der Emscher gefallen.
Wenn du in Asien geboren wärst, Morduk, du wärst sofort tot wegen deiner Mückenstichallergie. Sepsis, Alter. Überleg mal. Morduk, wenn du einfach in Asien, da gibt es so 8 Millionen, oder in Schweden, da ist ja auch, wenn du dort im Norden, da ist ja voll mit Mücken, Morduk. Du wärst sofort tot. Ich würde ausrutschen und würde irgendwann mit dem Kopf gegen Kanten, weil ich, mein Tod ist wirklich, mein Tod wird so ein Dummer sein. Weißt du, das ist so Ausrutschen im Bad und mit dem Kopf gegen die Kloschüssel.
Klobrille.
Ja, ja, oder genau.
Und dann findet man so dich, wie du mit dem Kopf da drin liegst. So genau. Elvis-mäßig.
Wie ist Özcan gestorben? Moro, du willst es nicht wissen. Aber dem sein Gesicht hat richtig geschissen.
aber ich spüre schon, dass du bist nicht überzeugt von meiner Idee, gemeinsam zum Turmspringen zu gehen.
Nee, auf gar keinen Fall, Bro. Ich kann das, ich darf das nicht mehr.
Das ist aber enttäuschend. Also ich darf das nicht, Ötze, ne?
Also du kannst beim Solo antreten, aber Basti, ich kann es wirklich nicht. Also wegen meinem Nacken.
Wegen dem Wirbel, ne? Den Nacken, ja.
Aber ich habe gute Nachrichten für mich. mein Tinnitus ist besser.
Wirklich?
Ja, Mann, es ist wirklich deutlich besser. Oder an manchen Tagen sogar fast komplett weg. Vor einer Woche hatte ich nochmal so wie einen kleinen Hörsturz, so hat sich's angefühlt. Das ging irgendwie so 30 Minuten und dann war es wieder weg. Also ich glaube, es hängt wirklich aber vom Schlaf.
Was hast du denn gemacht?
Nichts, Bro. Wobei, ich hatte ja 2 Wochen habe ich Cortison genommen. Und es ist schon deutlich danach besser geworden. Und ansonsten habe ich nichts gemacht. Stress reduziert.
Tinnitus kann einen echt hart in den Wahnsinn treiben. Ne?
Ey, Bro, schlimm. Ganz ehrlich, ich bin auf Glasscherben gefallen. Muskelfaserriss, Bandscheibenvorfall. Alles scheiße, ja. Aber dieser Tinnitus, das war das Schlimmste. Moruk, das war das Schlimmste von allen. Du sitzt in einem fucking Raum. Und ich bin ja ein Typ, ich höre zu Hause keine Musik. Weißt du, ich sitze da, wenn ich, du willst ein Buch lesen, Morok.
Du hörst keine Musik zu Hause, ne?
Ich höre keine Musik.
Ich höre ja immer Musik, ne? Immer. Ich würde nicht mal merken, wenn ich dir das interessiert.
Nee, ich höre nie Musik, also ganz selten, aber wenn ich auch Auto fahre, nie Musik. Vielleicht ein Hörbuch.
Du fährst ohne Musik Auto?
Ja, ich fahre ohne Musik Auto. Das ist so beruhigend, Digga. Einfach cool. Krass. Manchmal singe ich vor mir her, es kann sein, dass ich singe. Das kann mal passieren.
Was, die ist ein Hurensohn.
Lalalala. Und er sagt sogar selber. Was? Nein. Hörbuch. Und wenn ich zu Hause bin, dann lese ich ein Buch. Weil, also, das ist ja das Schlimme, Digga. Du willst lesen, aber du hast die ganze Zeit diesen Scheißton. Und der fickt dein Gehirn. Der fickt ja, dein Wahnsinn. Gehirn. Das ist so schlimm, Alter.
Das stelle ich mir auch sehr, sehr, sehr ätzend vor. Also ich glaube, Tinnitus ist wirklich Folter. Das gibt's ja auch. Also es gibt ja Foltermethoden, die sogar auf sowas basieren, so durchgehende laute Töne und so. Also weil du dem nicht entkommen kannst, weißt du, kannst ja nichts machen eigentlich. Also Stille, das Einzige, was du machen kannst, ist halt Musik oder so, dann hörst du es für die Zeit nicht, dann kannst du dich aber trotzdem nicht entspannen. Du kannst, weil manche Menschen brauchen die Stille ja auch. Und boah, Tinnitus ist hart.
Ja, aber guck mal, jetzt ballert's zum Beispiel gerade wieder, weil ich halt AirPods drin habe. Das ist schon heftig. Also, aber es ist deutlich besser, Bro. Also, hey, die ersten Wochen, also das war richtig schlimm. Also alle, die das irgendwie haben, aber ich habe mich dann, weißt du, einer der Sachen, die mir halt extrem geholfen haben, ich habe mich damit abgefunden. Ich habe halt gesagt, okay, ich hab's jetzt. Was soll ich jetzt machen? Also ich kann mich jetzt hinsetzen und mich drüber aufregen und die ganze Zeit, scheiße, ich habe Tinnitus. Oder ich kann sagen, ja, ist halt da, es macht halt die ganze Zeit Beep. Und dann war es so, dass ich es auch irgendwann so give a fuck mäßig. Und hey Bro, warte mal ganz kurz, Basti, ich muss so pissen, Alter. Kennst du das? Ich drück schon die ganze Zeit, warte, ich komm gleich.
Lass doch einfach mitlaufen. Lass mitlaufen.
Ja, warte, ich komm gleich. Yes. Warte mal, hörst du mich?
Da ist er.
Ey, Alter. Kennst du das, wenn du, während du pinkelst und es schüttelt dich dann einmal so kurz durch? Wenn so, boah.
Wovon sprichst du gerade? Wie du dir gerade den Lurch abgewürgt hast über der Toilette?
Wenn du wenn du voll stark pinkeln musst. Weißt du, jetzt während wir die ganze Zeit geredet haben, bin ich von einem Fuß auf den anderen. Und habe immer so den Pipi gedrückt, weil sonst hätte ich mir in die Hosen gemacht.
Den Pipi
und jetzt bin ich gerade hoch, Alter, und ich habe so Pipi gemacht. Und während ich Pipi gemacht habe, hat es mich so ganz kurz durchgeschüttelt, weil das war wie so eine Befreiung. Oh, Alter, wow. Manchmal ist Pinkeln einfach das Geilste auf der Welt. Kennst du, wenn du so richtig Druck in der Hütte hast? Ist das gut, Alter.
Ja, das stimmt. Das ist, wenn man mal Druck ablassen kann, ist das wirklich schön.
Auf jeden
das ist eine der schlimmsten Sachen, die ältere Männer erleben, wenn die Prostata da auf einmal zumacht und so. Das ja, ist richtig uncool.
Das ist übel, Alter.
Wenn du pissen willst und kannst nicht.
Bei mir ist also, ich habe...
Viele unserer Stammhörer haben die 70 ja gerissen.
Ja.
Und haben sicherlich jetzt schon Probleme beim Wasserlassen.
Ich habe immer so, früher, wenn ich gepinkelt habe, habe ich immer so, wenn ich an so Pissoirs war, an der Schule, habe ich immer so getestet, wie weit ich vom Pissoir weg kann. Weißt du? Und dann richtig, du musst dann immer so einen Schritt nach hinten und dann immer mehr Druck so ausüben und dann, das ist ein gutes Training, Alter, für die Prostata. Das ist wie so Muskeltraining einfach.
Das ist auch ein gutes Training für den Hausmeister der Schule, die das dann sauber machen dürfen.
Das ist mir scheißegal, Modo. Bei mir geht nichts daneben. Ey, nein, aber Alter, also Pissoir ist eigentlich das Ekelhafteste. Wirklich, oder im Stehen pinkeln. Wenn du mal eine kurze Hose anhast, dann weißt du, was ich meine. Das ist wirklich, ich bin ja ein Sitzpinkler. Also ich wirklich, immer auch zu Hause, immer im Sitzen.
Das Problem ist ja auch, dass es an vielen Orten keine Kinderpissoirs gibt, wo du drankommst.
Ja, das, ja.
Hast du ja kaum eine andere Chance.
Es ist schlimm. Ich hasse es auch im Sitzen.
Manchmal muss ja auch deine Partnerin kommen, dich auf den Pott heben. Das ist natürlich auch ein Problem. Ja,
Bro, was im Sitzen pinkeln hat halt einen Nachteil, das Wasser ist kalt.
Ist das ekelhaft. Oh Gott, wenn die kleine Conny schon mal wieder eintunkt.
Meine kleine Gewürzgurke. Nein, aber
wo wir gerade beim Tinnitus waren, ganz kurz zum Abschied. Ich habe im Guinness Buch der Rekorde als Kind war mal gelesen, es gab einen Mann, der hat 36 Jahre am Stück Schluck aufgehabt.
Ja, Mann.
John Hicks so Senior. Oder so. Kannst du dir vorstellen, du hast 36 Jahre lang am Stück Schluck auf.
Das ist so
deine
schlimm.
Olle hasst dich, deine Kinder hassen dich. Du kannst nirgendwo hingehen, auf jeder Beerdigung sagen sie, verpiss dich mal. Stell mal vor, du hast irgendwie Sex und hast dabei Schluck auf.
Ey, das ist so. Das geht ja, das tut ja weh. Wie lange hatte, was war dein längstes Schluck auf? Ich hatte es 1,5 Tage.
Na, so ein paar Stunden schon. Das
ja,
war
ich
schon
hatte
schlimm.
1,5 Tage.
Also wenn
wieder,
ihr einen absoluten Expertentrick haben wollt, was wirklich immer funktioniert, meiner Erfahrung nach, ist
Deep Throat.
Irgendwo an der Wand so einen Handstand machen, weil ich kann ja keinen offenen Handstand machen, dann ein Ohr zuhalten von jemand anderem, sich die Ohren zuhalten lassen und ein Glas Wasser trinken. Also kopfüber ein Glas Wasser trinken. Da ist der Schluckauf immer weg. Ist allerdings eine ziemlich aufwendige Methode.
Halt's Maul, Alter.
Das funktioniert.
Ein Handstand, jemand hält dir die Ohren zu und du trinkst noch einen Schluck Wasser.
Ja, das
mit
funktioniert.
Mit welcher Hand machst du das dann?
Ja, weil der andere hält dir die Ohren zu. Ja, du musst ja halt einen Dritten haben, der dir noch ein Glas Wasser gibt. Ich sag dir, es ist eine aufwendige Methode. Eigentlich braucht man 8 Leute dafür, aber danach ist der Schluck auf weg.
Also was wirklich hilft, ist Deep Throat. Also es ist einfach wissenschaftlich
absolut
bewiesen.
Wenn man das Ding einfach bis zu hinten ans Zäpfchen ranballert.
Du bist sein.
Das ist, es ist ja auch einer deiner Spitznamen in der Comedy-Szene. Der Abschlucker. Du der merkst Nasen ja gar nichts mehr. Du hast jahrelang den Schluckreflex wegtrainiert.
Ich sag ja, Feuerbacher Tunnel. So nennen mich meine Freunde.
Aber oh Gott.
36 Jahre hatte der einen Schluck, das ist echt heftig.
Ja, ich kenne die genaue Zahl nicht mehr, aber mehrere Jahrzehnte lang hatte der Schluck auf.
Ciao, Alter, ciao.
Ja, ciao. Ich auch keinen Bock drauf.
Wirklich, also. Es gibt so, also Tinnitus will ich nicht mehr. Und ich hatte ja wirklich Schiss, Alter. Als ich es hatte, eine Freundin, also ich hatte mal eine Show, ich weiß gar nicht mehr wo, irgendwo im Münsterland, dort die Ecke. Und auf jeden Fall ist ein Mann an mir vorbeigefahren. Das ganze Fahrrad und er waren voll mit LED-Lichtern. Komplett. Bunt, schrill. Er lief rum wie so eine lebende Disco-Kugel. Mit Lichterorgel und allem drum und dran, okay? Und Musik lief noch. Und das war wirklich in so einer, kennst du diese Backsteinhäuser, wenn du in so kleine Vororte gehst, wo du denkst so, okay, es ist wirklich süß hier, sehr niedlich und da ist der so rumgefahren. Und das habe ich aufgenommen und gepostet damals als Story. Und die Katrin bei mir aus dem Management hat gemeint, dass der Mann sehr bekannt ist dort in der Gegend. Weil der macht das, weil sein Tinnitus ist so schlimm. Deswegen fährt er halt, ist er so halt ein bisschen crazy geworden und fährt halt immer mit lauter Musik, dass er diesen Tinnitus nicht mehr hören muss.
Und du hast jetzt Angst, dass die Zukunft bevorstand, dass du als der Irre, der mit der Boombox durch die Gegend fährt, ja, in einem Auto. Glitzerkostüm und immer, ich weiß nicht, ja, Oskar Mayer Wiener Würstchenlied hört.
Ja, das ist natürlich, ich hatte wirklich Schiss, Digga. Ich hatte richtig Schiss. Oh mein Gott,
ja,
Alter.
Also ist, manche Dinge können einen in den Wahnsinn treiben, ne? Es gibt ja die alte Foltermethode des Wassertropfens auf die Stirn. Das hat man im Mittelalter oder so gemacht. Da hat man Leuten einfach nur einen Wassertropfen auf die Stirn tropfen lassen. Eine Stunde ist es kein Problem. 5 Stunden geht vielleicht auch noch. Aber nach 3 Tagen, erstens wird das wund und du kriegst ein Loch. Das geht dir bis zu durch den Schädel. Und es macht dich halt wahnsinnig.
Ja, das ist ja wie Aale. Aale ist ja auch richtig schlimm.
Was Aale?
Aale, die Foltermethode.
Was ist die Folter? Komm, bitte sag's einfach. Ich will es nicht wissen.
Arschloch lecken.
Oh Gott. Das war die neue Folge Bratwurst und Backe. War schön, dass ihr uns zugehört habt. Heute war es wirklich ein wilder Ritt von einem Arschloch zum anderen. Wir fingen an auf dem Flohmarkt, endeten gegenüber zu Jesus Vorhaut und sind dann geendet mit einem frischen Fisch in Özcans Poloch. Votet für uns, liebt uns, kommt für uns, wenn wir dann beim Synchronspringen, beim großen TV-Total-Synchronspringen sind nächstes Jahr. Ich werde den Özcan noch überreden, das wird der absolute Knaller. Danke, dass ihr uns weiterempfehlt. Bald gibt's große News, aber das kündige ich jetzt nur so ergebnisoffen an und löst wahrscheinlich nie auf. Aber bald gibt's große News, ne Özcan? Gibt's bald große News?
Es gibt bald große News und Basti und ich haben uns ein Versprechen gegeben und das wollen wir wirklich durchziehen. Wir werden keine Pausen mehr machen. Weil wir gemerkt haben, wir brauchen das. Das ist unsere Form der Therapie.
Wir wollen euch auch nicht verlieren, weil ihr so süße Mäuse seid, ne?
Ja. Don't lose the winning Crowser.
Was immer das auch heißen soll. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Tschüss mit Ö, bis bald.